Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mal wieder Zeit für eine Viertelstunde. Das Format, bei dem wir über Spiele sprechen, die wir nicht ganz durchgespielt haben, die wir nur in Anführungszeichen angespielt haben. Und heute habe ich ein Spiel angespielt namens My Time at Porsche, also meine Zeit in Porsche. Und darüber mehr erfahren möchte der André Peschke. Hallo André.
Ja, zum Beispiel, ob es nicht vielleicht Portia ausgesprochen wird.
Ich habe doch nicht den Hauch einer Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Es wird auf jeden Fall Portia geschrieben und ich glaube, das wird auf Englisch schon Porsche ausgesprochen. Das sieht aus wie ein Porsche.
Das sieht so aus wie ein Auto.
Nein, nicht wie ein Porsche, sondern wie ein Porsche.
Ja. Ja, dann, ja, ich bin gespannt. Ja, es sieht aus wie vor allem wie ein 3D Harvest Moon. Also eigentlich gut, die neueren sind 3D Harvest Moons.
Naja, oder egal. wie ein 3D Stardew Valley zum Beispiel, das ja vor einigen Jahren ein bisschen für Aufsehen in der Indie-Szene gesorgt hat, sich verkauft hat wie geschnitten Brot. Und ein bisschen so kann man sich's mechanisch tatsächlich vorstellen oder überhaupt vom ganzen Spielgebilde. Es handelt sich um ein relativ klassisches Sandbox-Spiel. Allerdings, wo vielleicht bei einem Harvest Moon oder bei einem Stardew Valley der Aufbau einer Farm und die Landwirtschaft und der Anbau von Obst und Gemüse und so weiter im Mittelpunkt steht, steht hier eher wie zum Beispiel bei so einem Dragon Quest Builders zum Beispiel eher das Crafting von anderen Dingen, das Crafting von und das Craften von größeren Ressourcen und größeren Crafting-Maschinen, die dann wiederum bessere Ressourcen machen können, eher im Mittelpunkt als tatsächlich die Landwirtschaft. Es gibt außerdem noch einen Action-Rollenspiel-Anteil, sowohl mit Echtzeit-Action-Rollenspielkämpfen als auch mit einem oder mit mehreren Skillbäumen. Also den Charakter skillt man dann im Laufe des Spiels, den man am Anfang erstellt, auch immer weiter. Es ist also weniger eine Bauernhof-Simulation als mehr ein, ja, eine Verheiratung zwischen Action-Rollenspiel und so einem Crafting, so einer Crafting-Sandbox.
Das klingt aber nach Lösungen für Probleme, die nicht existiert haben.
Naja, es ist halt die Frage, was du so ein bisschen haben möchtest. Also es ist nicht so, als gäbe es gar keine Landwirtschaft. Also man kann auch hier im weiteren Spielverlauf verschiedene Pflanzen anbauen, verschiedene Getreidesorten zum Beispiel, daraus dann wieder verschiedene Gerichte zubereiten, die deine Charakter essen kann. Oder aus den Fasern zum Beispiel von Baumwolle kann man dann wiederum Klamotten craften und so weiter und so fort. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Tiere zu halten, also Hühner zu halten, Kühe zu halten. Der ganze landwirtschaftliche Aspekt ist drin, aber er nimmt im Gegensatz zu den genannten Spielen, und das ist natürlich so die erste Assoziation, die man hat und die auch sehr häufig dann zum Beispiel in Berichten über das Spiel steht, eben sowas wie Harvest Moon oder Stardew Valley. Und vom Spielprinzip kann man sich wirklich so ähnlich vorstellen. Man darf halt nur nicht erwarten, dass man hier eine Bauernhofsimulation bekommt, sondern man bekommt tatsächlich eher eine Werkstattsimulation.
Ich musste sofort halt an das Gespräch, das wir neulich hatten, über den Kampfteil in Anno denken, weißt du, dass man also denkt, so, wenn ich einen Harvest Moon spiele, dann denke ich nicht, oh, jetzt bräuchte ich aber noch ein bisschen Action-RPG mit Kampfmechanik oder so.
Ja, wobei das tatsächlich die Teile sind, die mir mit am besten gefallen haben in dem Spiel. Also ich hätte dir zugestimmt, bevor ich es gespielt habe. So, jetzt stehe ich ein bisschen da und sage, der Teil, wir werden dazu im Laufe der Viertelstunde jetzt oder der halben Stunde, die das sehr wahrscheinlich in Anspruch nehmen wird, denn mein Gott, stecken da viele Systeme drin, umfangreiches Spiel, wenn wir da noch drauf zu sprechen kommen, aber das ist gar nicht mehr das Problem des Spiels, sondern das lockert tatsächlich die teilweise aufkommende Monotonie schon relativ gut auf, und ich bin ganz dankbar, dass das tatsächlich drin war. Also mit der meiste Teil oder der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat in dem Spiel, waren tatsächlich die Dungeons.
Da wird der Acker ein bisschen locker gemacht. Ja, aber dann führ den Menschen das doch mal ein bisschen vor Augen. Ja? Wie muss ich mir das vorstellen? Kriege ich eine Erbschaft und muss Rüben anbauen und kriege Geld und dann kaufe ich mir Maschinen und dann gehe ich los und erschlage Dinge, oder wie funktioniert's?
Du kommst tatsächlich am Anfang an den Hafen dieser titelgebenden Stadt Porsche. Das Ganze spielt in der Stadt und in der näheren Umgebung mit den Feldern und mit den Höhlensystemen, die es dort gibt, und mit den Flüssen und den weitläufigen Ebenen und so weiter. Du hast eine zentrale Stadt, und genau außerhalb dieser Stadt hatte dein Vater mal einen sogenannten Workshop, also eine Werkstatt, und die hast du von ihm geerbt. Du kommst dort jetzt mehr oder weniger mittellos an, und diese Werkstatt hat auch schon bessere Tage gesehen und verbringst jetzt tatsächlich die ersten Tage in diesem Spiel damit, so ein bisschen diese Werkstatt auf Vordermann zu bringen. Es gibt sozusagen eine Main-Quest, die dich durch das komplette Spiel führt, die dir nach und nach die einzelnen Spielbestandteile und die Mechaniken ein bisschen näher bringt oder zumindest die meisten davon. Du bist also am Anfang damit beschäftigt, erstmal einen Ofen zu craften, damit du dann wiederum die ersten Metalle einschmelzen kannst und mit den eingeschmolzenen Metallen, die kannst du dann an einer anderen Crafting-Station, die du auch erstmal bauen musst, kannst du dann weiterverarbeiten, sodass gewisse Waren- oder Ressourcenkreisläufe entstehen. Das kriegst du relativ am Anfang schon näher gebracht und funktionieren tut das über, wie man das auch von anderen Spielen eben dieser Bauart kennt, über das System, dass das Ganze halt nicht quasi endlos abläuft, sondern in einzelne Tage unterteilt ist. Und dein Tag sozusagen geht von 7 Uhr morgens, dann wachst du immer auf. Und zwar eben in deiner Werkstatt bis maximal 3 Uhr nachts. Du kannst jederzeit ins Bett gehen, wenn du das möchtest. Gibt allerdings relativ wenig Grund, nicht den Tag komplett auszunutzen. Und um 3 Uhr nachts wirst du dann automatisch, wenn du bis dahin noch nicht in deinem Bett liegst, in dein Bett verfrachtet. Dein Tag hat also 20 Stunden. In diesen 20 Stunden kannst du die ganzen unterschiedlichen Aktivitäten machen. Und das Ganze hat ein zweites Ressourcensystem, denn wir können bei diesen Spielen können wir natürlich über so Ressourcen reden wie Holz, das ich hacken kann und Metalle, die ich abbauen kann und so weiter. Das sind natürlich Ressourcen im Kontext des Spiels. Aber für dich als Spieler die wichtigste Ressource ist Zeit. Und ist Ausdauer. Denn nur mit Schlafen regenerierst du und mit einigen anderen Sachen, aber gerade am Anfang musst du schlafen, weil dir viele andere Möglichkeiten fehlen, regenerierst du deine Ausdauer wieder und nahezu alles, was du in dem Spiel machen kannst, wie zum Beispiel Holz hacken oder eben Erze abhacken oder kämpfen oder auch einfach nur Ressourcen aufsammeln, die irgendwo rumliegen, kostet Ausdauer. Du hast am Anfang des Spiels relativ wenig Ausdauer. Dein erstes Ziel besteht darin, erstmal die Ausdauer zu steigern, beziehungsweise dir bessere Tools, also bessere Werkzeuge zu machen, die halt weniger Ausdauer verbrauchen, weil sie den Baum dann schneller fällen als irgendwie die ganz einfache Axt. Das ist sozusagen deine zweite, am Anfang des Spiels sehr zentrale Ressource, mit der du haushalten musst und wo du dir sehr genau überlegen kannst oder solltest, was mache ich denn mit der wenigen Ausdauer, die mir pro Tag zur Verfügung steht, damit ich den Tag maximal ausnutzen kann. Und das Ganze spielt sich, du hast es schon erwähnt, so ein bisschen wie ein 3D Harvest Moon. Das Ganze spielt sich aus so einer klassischen Third-Person-Schulterperspektiven-Kamera.
Ressourcenmanagement. Da kann ich ja auch ein Handyspiel spielen. Ist das spaßig? Ist das in irgendeiner Form auch so schön idyllisch vor allem? Also die Harvest Moon-Spiele, finde ich zumindest, leben ja immer so ein bisschen davon, dass es halt so nett und so friedlich ist und so geradezu zen-artig.
Ja, das hast du hier auch und ich glaube genau davon und das haben hier die Entwickler, das ist ein chinesisches Entwicklerteam, ich glaube, die haben sehr genau verstanden, warum diese Harvest Moon Spiele auch so gut funktionieren oder auch so einen Stardew Valley, weil sie brauchen so ein bisschen diesen idyllischen, wie du schon gesagt hast, diesen zen-artigen Faktor, dass man halt auch einfach mal einen Spieltag damit verbringt, ein bisschen durch die Gegend zu laufen, auch und da vorne, da sind so niedliche, lustige rot-rosa Lamas, den kann man zwar auf die Backen hauen, aber irgendwie machen sie dann so niedliche Sounds, wenn sie sterben und dann haut man sie lieber doch nicht. Und oder hinten, da kannst du ein bisschen angeln gehen und die ganzen Figuren, die durch das Spiel laufen, haben natürlich alle diese typischen großen Kulleraugen. Überhaupt der ganze Look des Spiels, mich erinnert er so ein bisschen an Knete, weil alles hat so einen leicht rundlichen Touch, auch wenn du mit deiner Spitzhacke irgendwo ins Erdreich gräbst, die Löcher, die entstehen, sind eigentlich angerundet. Das alles hat, man könnte so ein bisschen natürlich Comic-Stil nennen, japanischer Manga-Stil auch so ein bisschen, aber irgendwie mit so einer niedlichen, kindlichen Knetoptik. Deswegen auf diese Art und Weise, so als Entspannungsspiel, auch vom rein Visuellen funktioniert das ausgezeichnet. Und ganz ehrlich, ob jetzt Harvest Moon, habe ich nie sonderlich lang gespielt, deswegen muss ich da so ein bisschen sagen, das kannst du, glaube ich, besser beurteilen als ich, aber auch so einen Stardew Valley oder auch so einen Dragon Quest Builders und wie sie nicht alle heißen, das sind im Kern Ressourcenmanagement-Spiele. Vom reinen Gameplay her. Also wenn man daran keinen Spaß hat, dann wird man auch an My Time at Porsche keinen Spaß haben, weil im Kern ist es, manage deine Ressourcen und manage deine Zeit. Denn auch da im weiteren Spielverlauf, weil du übrigens gerade Handy gesagt hast, kommen tatsächlich auch solche Mechaniken wie ein, okay, du hast jetzt eine Crafting-Station, an der kannst du zum Beispiel aus Holz, das du gehackt hast, kannst du Bretter machen und dann dauert es in-game zum Beispiel 2 Stunden, um ein Brett zu machen. Und du brauchst aber für das nächste, was du craften willst, zum Beispiel 10 Bretter, also dauert das jetzt erstmal 20 Stunden. In diesen 20 Stunden ist diese Maschine dann damit beschäftigt, Bretter zu machen, also musst du in der Zwischenzeit oder kannst was anderes machen, musst dir halt entsprechend deine Zeit einteilen, weil sonst verbringst du sie sehr, sehr häufig damit einfach drauf zu warten, dass irgendeine Crafting-Maschine mit irgendwas fertig ist. Deswegen Zeitmanagement.
Was da gerne passiert ist natürlich, gerade wenn halt Zeit, jetzt Ingame oder Echtzeit, ist ja immer eine gewisse Verknüpfung da. Also 5 Stunden Ingame sind ja dann auch keine Ahnung, wie viele Sekunden oder Minuten in realer Zeit. Wenn das nicht gut ausgesteuert ist, dass ich immer was zu tun habe, dann entsteht gerne mal Leerlauf. Dann muss ich darauf warten, dass einer dieser Prozesse abgelaufen ist, weil ich keine weiteren Ressourcen habe, die ich an anderer Stelle investieren kann oder will oder sonst irgendwas. Ist das gut ausgesteuert?
Es ist nicht schlecht ausgesteuert, aber es geht besser. Das ist tatsächlich mein zentraler Kritikpunkt oder wäre es an dem Spiel, dass es mir zu häufig gegangen ist. Und ich habe jetzt, das sollte ich an dieser Stelle dazu sagen, etwa 20 Stunden investiert. Und relativ typischerweise für diese Spiele ist es ein Spiel, wo ich in 20 Stunden vielleicht jetzt ein Drittel gesehen habe von den Dingen, die im Spiel drinstecken, würde ich jetzt mal vermuten. Das ist so ein Spiel, 70, 80 Stunden, würde ich sagen, zum wirklich Durchspielen Minimum, eher noch ein paar mehr. Aber jetzt auch schon in dieser Phase des Spiels, wo man eigentlich sehr häufig hat, dass sich die Routine erst zur Mitte oder zum zweiten Drittel des Spiels einstellt. Bei mir ist es jetzt wirklich schon an dem Punkt, dass es Tage gibt, an denen habe ich nichts zu tun. Und das ist dann, also bei denen habe ich, es gibt schon immer Sachen, die du machen kannst. Weißt, ich kann sagen, ich kann da drüben nochmal in den Dungeon gehen, da kriege ich eine Belohnung und ich habe vielleicht Lust, in den Dungeon zu gehen. Oder ach, weißt du was, ich könnte noch ein bisschen Holz hacken gehen, weil Holz kann man immer gebrauchen. Ich habe zwar gerade genug, aber mein Gott, während ich jetzt heute warte, fülle ich halt sozusagen meinen Holzvorrat wieder auf. Oder ach, so ein paar Bronzebarren, lieber mal mehr haben als zu wenig, gehst du nochmal irgendwo in Ruinen und hackst noch ein bisschen Bronze. Es ist nicht so, als könntest du nichts machen oder als gäbe es nichts, aber die guten Spiele, auch in Stardew Valley zum Beispiel, beziehungsweise die richtig guten Spiele, weil eigentlich ist es ein ganz ordentliches Spiel, aber die richtig guten Spiele, die sorgen halt dafür, dass ich immer eigentlich mehr zu tun habe, als ich Zeit habe und dann natürlich auch so eine strategische Erwägung entsteht. Was mache ich denn heute? Was ist wichtiger als das andere? Was kann ich zurückstellen? Und hier entfaltet My Time at Porsche einfach nie diese Spieltiefe, die zum Beispiel da in Stardew Valley entfaltet. Ich will nicht sagen, dass es zwischendurch langweilig wird. Also mir ist dann immer noch irgendwas eingefallen, was ich mit dem Tag heute anstellen könnte. Aber mir ging es halt auch nach der Anfangszeit, unter anderem übrigens auch deshalb, weil du viel zu schnell keine Ausdauerprobleme mehr bekommst. Also diese Mechanik, wo du dann dir eben überlegen musst, wie teile ich mir meinen Tag ein? Was mache ich heute? Was ist die effektivste Tätigkeit mit der Ausdauer? Das fällt sehr, sehr schnell. Schon nach 3 oder 4 Stunden war das bei mir der Fall, dass das mehr oder weniger hinten runtergefallen ist. Was einerseits natürlich den Vorteil hat, dass es ein schön entspannendes Spiel ist, auch weil es sehr wenige nervige Kleinigkeiten hat, die viele andere Spiele in dem Bereich haben. Aber spieltiefentechnisch kommt es halt nie an sowas wie Stardew Valley ran. Es ist halt eher echt so das entspannende Feierabendspiel, als dass ich spiele das jetzt die ganze Zeit am Stück, weil dann kommt zu schnell Leerlauf auf.
Ja gut, für die Art Spiel vielleicht jetzt gar nicht mal so der schwerwiegendste Kritikpunkt. Viele Leute mögen das ja vielleicht auch, dann einfach so vor sich hin anzubauen.
Genau. Also man muss es halt hinzufügen, weil ganz kurz noch auf der anderen Sache, weil ich es gerade gesagt habe, andere Spiele, dieser Bauer, die hätten dann zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, du machst jetzt am Anfang, machst du dir zum Beispiel mal eine Axt, damit du Bäume fällen kannst und dann machst du dir noch eine Spitzhacke, damit du die ersten Mineralien abschürfen kannst und Erze. Und andere Spiele dieser Bauer hätten dann sowas wie Haltbarkeit bei den Werkzeugen. Und dann kannst du so und so häufig kannst du auf den Baum einhacken und dann muss ich die Axt reparieren oder mir eine neue machen. Hat Porsche nicht. Porsche hat auch keine solchen Dinge bei den Beziehungen. Das ganze Beziehungsgeflecht mit den unterschiedlichen anderen Figuren in dieser Stadt, die man dann kennenlernt. Du kannst denen Geschenke geben, wie auch da, wie bei Stardew Valley und Co. Andere Spiele dieser Bauart haben dann zum Beispiel so eine Sache, wenn du länger mit jemandem nicht geredet hast, dann reduziert sich so immer stetig dein Beziehungswert. Und dann musst du halt wieder hingehen und musst dir wieder auf Vordermann bringen. Solche nervigen Kleinigkeiten hat das Spiel nirgendwo. Das ist, und das merkt man auch von vorne bis hinten, darauf konzeptioniert, sehr einsteigerfreundlich zu sein und sehr, sehr wenige Kanten zu haben, die dann so ein bisschen dafür sorgen könnten, dass man eben dasteht und sagt, boah, das ist jetzt, artet langsam in Arbeit aus. Dafür hat es dann allerdings quasi den Kompromiss, den es eingeht, ist, dass eine gewisse Spieltiefe halt fehlt.
Mhm. Sag mal, ich lese da irgendwas von Postapokalypse, aber das Spiel sieht nun wirklich null nach Postapokalypse aus. Was hat's damit auf sich?
Es spielt in einer postapokalyptischen Welt. Auf den Screenshots sieht man das wirklich nicht auf den ersten Blick, aber auch in der Stadt dann, und wenn man die Stadt ein bisschen näher erkundet, dann stößt man halt auf irgendwelche uralten, monsterverseuchten Fabrikanlagen, die dann so von Moos und Gras überwuchert sind und offensichtlich nichts mit dieser Welt, die sich da in der Zwischenzeit gebildet hat, am Hut haben. Was das Ganze aber storytechnisch, ob das in irgendeiner Form noch irgendeine Rolle spielt, also bislang nach 20 Stunden spielt das jetzt bis auf, wenn man halt die Augen aufhält und so ein bisschen aufmerksam spielt, dann kriegt man schon mit, aha, hier gab es offensichtlich schon mal eine andere Zivilisation, die anscheinend irgendwie untergegangen ist, aber mehr oder eine größere Rolle habe ich da bislang noch nicht gesehen. Und ich habe übrigens auch an der einen oder anderen Stelle gelesen, das habe irgendwie eine nette kleine Geschichte, die es erzählt und coole Figuren, die man treffen kann. Und nein, hat's nicht. Also zumindest bislang nach 20 Stunden nicht. Das ist komplett 0815. Das ist jetzt auch nicht wirklich mies im Sinne von einem, dass man dann dasteht und denkt, boah, das ist ja das Schlechteste, was ich je gespielt habe. Aber das ist jetzt kein Spiel, was man für die Story weiterspielt oder weil man so coole NPCs trifft. Die sind alle Archetypen hoch 29.000.
Okay, genau. Nach den Figuren hätte ich nämlich jetzt auch noch gefragt, weil ein anderer Aspekt von sowas wie Harvest Moon ist ja dann eben auch dieser Dating-Sim-Anteil und ich lebe ja davon, dass die Charaktere in irgendeiner Form für dich sympathisch sind.
Also ganz ehrlich, der ganze Dating-Sim-Anteil hat mir auch bei einem Stardew Valley, was ich wirklich gerne gespielt habe, aber bleibt mir mit dem Dating-Sim-Kram weg. Also der hat mir da schon keinen Spaß gemacht und dort war er erheblich besser als bei Porsche. Was vielleicht auch daran liegt, mein Porsche, ich habe es jetzt auf Englisch gespielt, das gibt das Ganze auch mit deutschen Texten, Bildschirmtexten also. Manche der Sachen, manche der NPCs und manche der Dialoge sind dann auch voll vertont auf Englisch. Die sind okayisch geschrieben. Aber man merkt, also meine Theorie wäre es zumindest, dass man sehr deutlich merkt, dass das aus dem Chinesischen ins Englische übersetzt wurde und dass das ist ja häufiger mal was aus dem Japanischen oder aus dem Chinesischen eben, wo dann wirklich Übersetzungen gerne mal dabei rauskommen, insbesondere wenn man da nicht sehr viel Zeit und Arbeit und Geld investiert hat, die dann halt einfach nur okay sind und das merkt man der an. Also die Texte und die NPCs und die Dialoge, die sind echt weit von sehr gut entfernt. Sie sind nicht grottig und, also würde ich jetzt auch nicht sagen, und wimmeln vor Fehlern oder es ist unlesbarer Krempel, aber die sind halt auch nicht gut. Sie erfüllen ihren Zweck, nicht mehr, nicht weniger.
Okay, also ich sitze dann da und ich baue da hier meine Produktion auf und kriege bessere Tools und mein Charakter levelt und so weiter. Und jetzt, wie kommt da das mit dem Action-Rollenspiel mit rein? Ich kann dann losziehen und irgendwelche Dungeons machen, um dann eine bessere Axt zu finden, oder?
Also erstens, so gut wie alles craftest du dir selbst zusammen. In den Dungeons kannst du zwar auch Schätze finden, Gegenstände finden und so weiter und so fort. Aber was so deine Hauptausrüstung angeht, dein Schwert, das kannst du dir selber craften und solltest du dir selber craften. Du kannst dir selber Klamotten craften. Du kannst, natürlich gibt's auch Läden in der Stadt, wo du dann welche einkaufen kannst. Die erhöhen dann deinen Angriffs- oder deinen Verteidigungswert zum Beispiel. Also in der Regel Waffen halt den Angriffswert. Und Klamotten zum Beispiel den Verteidigungswert, häufig auch noch die Ausdauer. Und das ganze Action-Rollenspiel kannst du dir relativ rudimentär vorstellen. Also du steuerst sehr direkt deine Figur. Wir haben ja gesagt, das ist ein 3D-Spiel, also Schulterperspektive. Ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt. Du steuerst deine Figur ganz normal mit den WASD-Tasten. Mit der linken Maustaste löst du die Aktion mit deinem gerade ausgewählten Gegenstand aus. Das heißt, wenn du in Kämpfe involviert bist, wenn du kämpfen möchtest, dann rüstest du halt unten einfach über deine Schnellleiste. Da kannst du halt 10 Gegenstände für die 1 bis 0 Tasten kannst du dir auf die Schnellleiste legen. Da liegt dann bei mir das Schwert auf der 1. Ich die 1 drücke, rüstet er sein Schwert aus, mit der linken Maustaste haue ich zu. Mit der rechten Maustaste löst du eine Ausweichrolle aus, nicht nur in den Kämpfen, aber nur da ist sie zumindest, was ich bislang gesehen habe, sinnvoll. Und für Ausdauer sowie für Sprinten, für Rollen und sowie für Sprinten, also für die Ausweichrolle und das Sprinten, wird eine eigene Ausdauerbalken fällig, der dann in der englischen Version heißt, der dann nicht mehr Stamina für Ausdauer, sondern Endurance, was auch ein Wort für Ausdauer ist. Und der wird so ein bisschen dargestellt, wie auch die Ausdauer bei Zelda Breath of the Wild. Also du hast so einen kleinen Kreis, der in der Mitte des Bildschirms, und wenn du halt so eine Ausweichrolle machst, dann nimmt der so ein bisschen ab. Wenn du sprintest, nimmt er die ganze Zeit kontinuierlich ab. Diese Ausdauer, die kannst du dann zum Beispiel durch den verbessern, beziehungsweise die Kosten für Ausweichrollen und für Sprinten senken, indem du entsprechende Punkte in den 3 verschiedenen Skillbäumen investierst. Du bekommst also für nahezu jede Tätigkeit, die du machst, also sowohl fürs Craften, als auch fürs Abbauen von Ressourcen, als auch fürs Töten von Gegnern, bekommst du Erfahrungspunkte, als auch fürs Lösen von Quests. Es gibt Nebenquests und es gibt Hauptquests. Und wenn du weit genug oder wenn du genug Erfahrungspunkte gesammelt hast, steigst du ganz normal in einem Level auf, kriegst einen Skillpunkt. Den kannst du in 3 Fähigkeitsbäumen verteilen. Es gibt einen Kampffähigkeitsbaum, es gibt einen Crafting-Fähigkeitsbaum und es gibt so einen Fähigkeitsbaum eben für die ganzen Beziehungen, die du mit den unterschiedlichen Figuren machen kannst, also für den Dating-Sim-Anteil. Bislang habe ich hauptsächlich oder ausschließlich in Crafting und in Kampf investiert. Also mit dem ganzen Dating-Sim-Kram habe ich mich offen gestanden überhaupt nicht rumgeärgert.
Okay, ist das denn ein Kampfsystem, das tatsächlich dich bei der Stange hält? Oder ist es etwas, was relativ schnell, ja, das klingt sowas, wo man so auch vielleicht relativ schnell so da seine dominante Strategie entwickelt und das dann einfach abarbeitet?
Ja, du drückst ganz häufig die linke Maustaste und ab und zu mal die rechte. Aber das hat mich offen gestanden wirklich nicht sonderlich gestört. Weil das Kämpfen ist was. Also erstens, während dem ganzen Crafting-Prozessen musst du es nie machen. Zumindest musste ich es nie machen, weil das Spiel das Ganze teilt. Das heißt, wenn du in irgendwelche Ruinen gehen willst, und das musst du in der Regel, um an seltenere Erze ranzukommen, also am Anfang hast du dann halt so Kupfer und später Eisen und so weiter, da hast du halt so eine eskalierende Rohstoffspirale, wie das viele Spiele so haben, und da musst du immer tiefer in die Ruinen gehen und immer neue Ruinen gehen, und die sind in der Regel vollkommen gegnerlos. Was übrigens der langweiligste Teil des Spiels ist, Erze abbauen, weil du halt wirklich dastehst und sehr häufig die linke Maustaste drückst, um deine Spitzhacke zu benutzen. Da ist kein spielerischer Anspruch. In der Regel gibt es dort keine Gegner. In der Regel basiert das halt wirklich darauf, dass du ein paar Minuten lang die linke Maustaste drückst. Da ist der spielerische Anspruch gleich null. Du kannst noch ein paar Schätze finden, während du danach gräbst, aber auch da null spielerischer Anspruch. Deswegen immer, wenn es dazu kam, dass es hieß, oh Gott, ich brauche mal wieder irgendwie 200 Kupfer oder so. Okay, ich werde mich jetzt einen Tag, also einen Spieltag lang zu Tode langweilen, wenn man das halt erstmal so ein bisschen raus hat, weil da halt einfach nichts drin steckt. Andererseits gibt es die, hab's ja schon erwähnt, gibt's die Dungeons. Die sind in der Regel so aufgebaut, dass du durch ungefähr, ich glaube, bei mir waren es meistens so 6 Level dieses Dungeons. Das sind dann nicht große Dungeon-Level, sondern 1 oder 2 Räume mit Gegnern drin, teilweise mit ein paar Fallen drin, teilweise mit ein paar ganz rudimentären Jump'n'Run-Passagen. Und am Ende, du kannst zwischen jedem Raum wieder rausgehen, aber wenn du es halt einmal durchgängig erledigt, wartet am Ende ein Bossgegner, und wenn du den kaputt haust, kriegst du noch ein paar extra Belohnungen. Diese Dungeons haben sich eigentlich immer relativ gut rentiert für seltene Gegenstände, die man dort gefunden hat. Die haben Spaß gemacht, die sind auch relativ schnell wieder vorbei, also nur 5 bis 10 Minuten hast du dich durch so ein Dungeon geschnetzelt. Spielerisch nicht sonderlich anspruchsvoll, müssen sie aber auch nicht sein, weil ihr Job, und den erledigen sie gut, ist halt einfach die, ich sag jetzt mal, Monotonie vielleicht, die aufkommen kann, wenn man jetzt nur mit Craften und nur mit dem ganzen anderen friedlichen Kram beschäftigt ist, so ein bisschen aufzudröseln. Und das haben sie echt ganz gut funktioniert. Also immer, wenn mir ein bisschen langweilig wurde, habe ich mich einmal schnell 1 oder 2 Mal durch irgendeinen Dungeon geschnetzelt. Und das hat dann schon Spaß gemacht. Dafür taugt's.
Sind die abwechslungsreich, oder ist das so, beim 10. Mal denkst du, ja, den Dungeon habe ich schon 9 Mal gesehen?
Also bislang sind sie ganz abwechslungsreich. Ich habe jetzt allerdings, wie gesagt, 20 Stunden, da stecken so viele Systeme drin. Deswegen übrigens an dieser Stelle, die Menschen, die das jetzt schon länger gespielt haben, genauso lang wie ich oder noch länger gespielt haben als ich, die werden hier sehr wahrscheinlich merken, was ist denn damit? Und das hat er nicht erwähnt und das hat er nicht erwähnt. Wenn ich hier wirklich jedes System, das in diesem Spiel drinstecken würde, nennen würde, wären wir hier wirklich 1,5 Stunden beschäftigt. Also ich habe jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Dungeons gemacht. Und die waren alle ganz nett.
Okay, die sind auch optisch unterschiedlich oder sehen die alle gleich aus?
Also was du hast ist, du hast dann sozusagen einen Dungeon und der hat verschiedene Schwierigkeitsgrade je nach deinem Level, nach deinem Charakterlevel. Und dann machst du nicht quasi das gleiche nochmal, sondern tatsächlich innerhalb des Dungeons gibt es dann unterschiedliche Level, ja.
Okay, und das.
Aber die sehen ähnlich aus, weil es halt das gleiche Grundthema des Dungeons ist.
Mhm. Unterschiedliche Bosse oder der gleiche Boss in verschiedenen Schwierigkeitsstufen?
Ich hatte unterschiedliche Bosse, aber das ist jetzt die Einschränkung. Ich mag jetzt an der Tatsache liegen, dass es gerade erst erschienen ist, nämlich am 15.01. und dass sie das tatsächlich noch fixen müssen. Die Bosse ließen sich allesamt sehr einfach exploiten. Also das war dann, da hattest du zum Beispiel, hattest du einen Boss, der verschießt oder der verschoss halt so giftige Blasen, mit denen er nach dir geschossen hat. Und der konntest du relativ einfach ausweichen. Dann bist du irgendwo in den Nahkampf gegangen, hast ihm 3-mal eine draufgehauen. Ich glaube, so sollte das funktionieren. Und dann hat er einen Nahkampfangriff ausgelöst, mit dem er dir einen Haufen Schaden gemacht hat. Das heißt, du solltest halt schnell wieder weg und dann das Ganze immer wieder wiederholen, den Geschossen ausweichen, kurz in den Nahkampf gehen, 3-mal draufhauen, wieder zurückgehen, bevor er seinen großen Nahkampfangriff macht und so weiter. Und diese Bosse, die Mechanik hatten, glaube ich, 2 oder 3 Bosse, gegen die ich gesehen habe, die konntest du einfach exploiten, indem du sehr, sehr dicht an ihm dran warst. Dann hat er nie diesen Angriff ausgeführt und dann hast du halt einfach nur, was weiß ich, 50 Mal auf die linke Maustaste geklickt und dann war er hin. Und das zieht sich durchaus jetzt bei den Kämpfen durch das Spiel. Das hatte ich auch bei einigen stärkeren Gegnern, die dir in der freien Wildbahn über den Weg laufen können, wo, wenn du halt einfach sehr, sehr schnell nacheinander die linke Maustaste drückst, kommen die nicht ein einziges Mal zu einem Angriff.
Okay, das bringt mich zu etwas, was ich auf Steam gelesen habe. Ein wiederkehrender Kritikpunkt bei den durchaus nicht allzu vielen, also anteilsmäßig nicht allzu vielen negativen Reviews ist, dass die Leute sagen, das Spiel sei schlicht noch nicht fertig. Das ist zwar raus aus dem Early Access, sei aber eigentlich noch nicht raus aus dem Early Access. Was war denn so dein Eindruck?
Och, ich würde schon sagen, gut, fertig ist natürlich immer, was kannst du jetzt drüber diskutieren? Kannst du bei vielen AAA-Releases auch diskutieren, dann reden wir über Day-One-Patches, dann reden wir über den Patch eine Woche später und so weiter. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das offensichtlich noch ein Early-Access-Spiel ist, das offensichtlich unfertig ist und dem man offensichtlich noch einige Monate zum Reifen geben sollte. Ich hatte jetzt schon den Eindruck, das ist ein Spiel. Ich habe noch 19 Euro dafür ausgegeben oder 20 Euro, weil ich es ein paar Tage gekauft habe, bevor es aus dem Early-Access rausging, nachdem ich schon gelesen hatte, dass es einen Haufen sehr, sehr viele richtig, richtig gute Steam-Reviews hatte, fand es ganz interessant, dachte, es kommt am 15.01. raus, dachte, ach, an meinem Geburtstag, dann spiele ich das mal. Und jetzt kostet es mittlerweile 29,99, glaube ich, bei Steam. Gibt's übrigens auch bei GOG, da kostet dann in Dollar, da müsste ich dann nochmal genau nachgucken. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt 20 oder 30 rausgeschmissene Euro für ein Spiel waren, von dem ich sagen würde, das hätte noch 6 Monate gebraucht. Hätte es noch 6 Monate vertragen können? Oh ja, aber für welches Spiel gilt das nicht? Also es ist nicht unfertig.
Okay, das ist doch schon mal gut. Nochmal eine vielleicht etwas ketzerische Frage, was ja ganz gerne gemacht wird, wenn ein Entwickler eine Kernspielmechanik hat, die nicht so richtig befriedigend ist, ist dann halt eben nochmal weiter Systeme drauf zu stapeln. Ist das so ein Spiel, wo so nach dem Motto so, ja, also nur das Anbauen von Sachen oder nur die Weiterentwicklung von meinem Hof, Anwesen, was auch immer, das macht nicht so richtig Spaß, also mache ich noch einen RPG-Anteil dazu und der ist auch irgendwie in sich langweilig, also mache ich noch einen Dating-Sim-Teil dazu und noch eins und noch eins und dann haben die Leute so viel Zeug, das sie machen können, fällt ihnen gar nicht auf, dass das alles in sich nicht wirklich lange tragen würde.
Ja, du hast gerade Harvest Moon beschrieben und jedes andere Spiel dieser Bauart. Ich meine, ja, welches davon?
Zumindest Harvest Moon nicht beschreiben.
Welches der Systeme bei Harvest Moon, du bist jetzt der größere Experte, ich habe da nochmal reingespielt, aber die wirkten auf mich genauso auch immer. Wenn du jeden einzelnen Bestandteil als Kernspielmechanik nehmen würdest, wird er kein ganzes Spiel tragen. Aber in der Summe der unterschiedlichen Mechaniken und der unterschiedlichen Systeme und der unterschiedlichen Progressionssysteme, die Summe macht's dann halt. Also immer wenn dir ein Teil gerade mal langweilig wird, hast du halt einen anderen.
Nee, das Original Harvest Moon zum Beispiel, das hatte ja noch gar nicht so viele andere Systeme. Da war es dann tatsächlich durchaus so fast schon wie so ein Taktikspiel. So, oh, wenn ich jetzt hier Kartoffeln pflanze, die brauchen so lange zum Wachsen und dann geht mir die Kohle aus, also muss ich jetzt erstmal die, keine Ahnung, Radieschen oder Tomaten oder Salat, glaube ich, Salat ging immer super schnell und so, also das war schon anders und das war in sich durchaus tragend.
Also man könnte jetzt, also dem Porsche kann man dann definitiv durchaus vorwerfen, dass der einzelne für sich isoliert betrachtete Spielanteil sehr wahrscheinlich nicht so sonderlich lange tragen würde, aber ich finde das jetzt, weil du gesagt hast, ketzerisch gefragt, natürlich kann man das ketzerisch fragen, aber ich finde das nicht schlimm, wenn ein Spiel einfach viele unterschiedliche Systeme hat, die in sich zumindest so gut funktionieren, dass ich eben mal sage, okay, ich mache hier jetzt mal 5 Minuten dieses und danach mache ich mal wieder 10 Minuten das und dann gucke ich mal wieder in einem Dungeon. Oh, in der Zwischenzeit, ich glaube, meine Materialien sind fertig geworden, dann kann ich jetzt irgendwie das nächste XY craften. Also, wenn die Systeme gut ineinander greifen, das tun sie, wie ich schon erwähnt habe, nicht immer, weil es mir tatsächlich zu viel Leerlauf in dem Spiel jetzt schon gibt, aber wenn sie ineinander greifen, dann funktioniert das Ganze schon echt ordentlich. Es ist jetzt wirklich kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das muss jeder gespielt haben. Es ist nicht so gut wie Stardew Valley, wobei es jetzt auch ein Weilchen her ist, dass ich Stardew Valley zum letzten Mal gespielt habe. Das hat eindeutig mehr Spieltiefe gehabt, aber als das, was es, glaube ich, sein will, nämlich als ein relativ entspannendes, sehr zugängliches, nie nerviges Sandbox-Aufbauspiel, als das funktioniert es einfach. Es hat vielleicht noch, um es an dieser Stelle gerade mal zu sagen, es erklärt vielleicht tatsächlich noch ein paar Sachen viel zu wenig. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, mir hat ein Ladebildschirm gesagt, also du kannst natürlich dann deine Werkstatt auch aufwerten, du kannst Land dazu kaufen und so weiter und so fort, damit das alles größer wird. Und irgendwann hat mir ein Ladebildschirm gesagt, dass es sowas wie Pferde gäbe und wenn ich einen Stall baue, dann kann ich Pferde haben und dann kann ich irgendwo hinreiten. So, und nachdem es jetzt durchaus den ein oder anderen etwas längeren und langwierigen Weg gibt und sich das Spiel Spiel, je nachdem wie schnell man die Hauptquest macht, durchaus Zeit damit lässt, dir Schnellreiseoptionen anzubieten, dachte ich, oh, jetzt gehst du mal hin und scheffelst mal richtig Kohle, verkaufst den ganzen Krempel, den du gerade nicht dringend brauchst, baust dir so einen Stall, du willst so ein Pferd. Dann habe ich mir einen Stall gebaut, hat auch richtig Asche gekostet, der ganze Spaß, und dann stand ich da und dachte, so, und wie komme ich jetzt an mein Pferd? Und ich weiß bis jetzt nicht, das ist irgendwie 5 Stunden her, natürlich könnte ich jetzt im Internet nachgucken, es gibt eine relativ gute Wiki-Seite für das Spiel, die vieles erklärt. Jetzt könnte ich nachgucken, aber das Spiel sagt mir das einfach nicht. Also der NPC, von dem ich angenommen hätte, er verkauft mir Pferde, der verkauft mir allerdings gerade nur Hühner und Kälber. Dann habe ich mal 2 Kälber gekauft, dann habe ich aber festgestellt, die Kälber kann ich nicht in den Stall stellen, sondern für die Kälber hätte ich anscheinend einen Schuppen oder sowas ähnliches bauen müssen, und jetzt liegen die beiden Kälber bei mir in der Holzkiste.
Was machen die Kälber in der Holzkiste?
Du kannst alles in Holzkisten lagern, also auch Kälber, habe ich dann festgestellt. Da liegen sie jetzt drin. Verbrauchen auch nur, die lassen sich offensichtlich auch gut stapeln, solche Kälber, verbrauchen nur einen Slot in der Truhe.
Klingt nicht nach artgerechter Haltung.
Nein, ich dachte auch. Ich durfte sie nicht in den Stall packen, was soll ich denn machen? Da habe ich sie in die Kiste gelegt. What can you do?
Ja, sie gehören doch auf die Wiese, glücklich, durch die Gegend, Gras und so.
Also mein Tipp wäre, dass ich wahrscheinlich entweder eine Nebenquest für irgendeinen NPC erledigen muss, der mir die dann verkauft, oder vielleicht ist das Teil irgendwie der Hauptquest, aber das ist halt so ein Beispiel, wo man sich halt einfach denkt, Spiel, das könntest du mir jetzt auch einfach erklären, wenn ich einen Stall baue, oder du lässt mich den gar nicht bauen, bevor ich da nichts reintun kann. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, aber ich habe es, wie gesagt, ich habe nicht rausgefunden, wo ich Pferde herkriege. Oder so ein anderes Beispiel ist jetzt, du findest, wenn du nach Erzen gräbst, findest du Relikte, und diese Relikte, die findest du so in Einzelteilen, und die bestehen dann vielleicht aus 3 oder 4 Einzelteilen, die du dann und dann hast die alle gefunden, und dann habe ich die zusammensetzen lassen. Gibt es extra so ein Research Center, nennt sich das, wo man dann auch wieder Ressourcen ausgeben kann und diese Relikte zusammenzubauen. Und dann habe ich so ein fertiges Relikt gekriegt und hat mir das Spiel gesagt, das kann ich in einem Museum ausstellen. Und dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde damit zugebracht, das Museum zu suchen, bis es mir zu blöd wurde und bis ich geguckt habe, irgendwo auf der Wiki-Seite, und dann rausgefunden habe, das Museum entsteht im Laufe der Main-Story, da bin ich nur noch nicht.
Ist das Teil der Faszination, diese Masse an Content, dass man da sitzt, Pferde könnte ich auch noch haben, ich könnte Dinge in einem Museum ausstellen. Und weißt du, dass man so da sitzt und sich denkt, so, das ist cool, und vor allem, das ist ja auch eine coole Art von Progress sozusagen. Es ist ja nicht irgendwie nur so Charakterlevel 14, 15, 16, sondern halt jedes Mal neue Elemente, die dann irgendwo in dieser Spielwelt auftauchen.
Ja, durchaus. Also es geht jetzt durchaus immer noch so, dass ich nach 20 Stunden, die ich in das Spiel rein investiert habe, schon noch immer neues Zeug sehe. Also ich weiß zum Beispiel noch nicht, ja, weil ich noch nicht das entsprechende gebaut habe und jetzt eigentlich auch erstmal, nachdem ich dämlicherweise einen Stall gebaut habe, der relativ groß ist, jetzt brauche ich erstmal wieder 15.000 Tacken, um meinen Werkstattplatz zu erweitern, weil die nächste Gebietserweiterung ist wirklich sauteuer. Da bin ich noch nicht. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht genug Platz, um Kühe oder Hühner und so weiter zu halten. Also wie das alles funktioniert und was ich dann nachher mit den Eiern machen kann, von denen ich annehme, dass die Hühner sie legen, weil ich habe schon ein paar Eier gefunden. Ich nehme an, da kommen irgendwann noch eine Kochmechanik dazu. Zumindest bin ich aber noch nicht so weit, dass ich so eine Kochstelle tatsächlich besitze und so weiter und so fort. Also nach 20 Stunden, darauf will ich hinaus, kommen halt echt immer noch eine Menge Sachen oder noch Sachen dazu, wo ich jetzt sage, ich habe noch keine Ahnung, wie die funktionieren, aber das klingt interessant. Ich will Kühe. Ja? Ja, ich will nicht, dass die nur in der Kiste liegen.
Jeder sollte Kühe haben dürfen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich sie schlachten kann, weil es gibt Fleisch. Ja? Also wenn ich irgendwelchen unschuldigen Lamas auf die Backen haue, dann kriege ich Fleisch.
Oh Gott, Sven, du willst ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja? Ich glaube, das haben sie bei Harvest Moon auch immer schön ausgewendet. Da haben deine Kühe Milch gegeben und fertig.
Ja, Milch gibt es auch. Ja, aber mal gucken. Also, okay, bei Harvest Moon musste man auch immer unschuldige Wildtiere umbringen, weil man Fleisch wollte, da gab es ja gar kein Fleisch.
In meiner Erinnerung, also ich bin jetzt nicht so, ich habe vor allem halt das Ur-Harvest Moon und auch dieses SNES Harvest Moon gespielt, und die neueren habe ich nur angefangen, aber bei den neueren Harvest Moons ist eher das Problem, dass eben so viele Systeme dazugekommen waren, die eigentlich für mich völlig uninteressant waren und auch noch so Story-Ballast.
Also dann, weißt du, aber interessant, weil wir es vorher davon hatten und ich dann gesagt habe, Harvest Moon funktioniert doch so ähnlich, wo du ketzerisch gefragt hast. Ich habe nur mal in 1 oder 2 von den neueren ein bisschen reingespielt und die wirkten halt exakt so. Und jetzt, wo du gesagt hast, die alten haben mal anders funktioniert, das fand ich interessant.
Die alten waren halt, ich meine, das ist Gameboy-Zeit und sowas, waren halt echt so simple Wirtschaftssimulationen auf Konsole, wo du dir überlegen musst, welche Zusammenstellung von Gemüse, die ich jetzt anbaue, bringt denn den besten Ertrag und so weiter. Und wie kann ich das dann am besten schnell wachsen lassen. Das war relativ cool. Und je mehr dann irgendwelche andere Kram draufgestapelt wurde, desto unattraktiver wurde es. Also das letzte, was ich mir gekauft habe für den 3DS, habe ich dann nie weitergespielt, weil das dann einfach voll war mit so bla 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 bla. Und guck mal, du kannst jetzt hier irgendwie noch was in deiner Hütte und bla und keine Ahnung, es war furchtbar, ehrlich gesagt. Aber dann ziehen wir doch jetzt mal hier bei der, wenn es um die Zeit in Porsche geht, mal so langsam den Sack zu. Frage, hast du denn jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist denn dein Interesse noch weiterzuspielen, wenn ab morgen keine anderen Spiele mehr erscheinen?
So etwa 5, würde ich schätzen. Also ich habe jetzt meine Zeit in Porsche durchaus genossen, diese 20 Stunden, die ich etwa rein investiert habe. Ich sitze jetzt nicht davor und sage mir, boah, ja, sobald diese Wertschätzung, sage ich schon, sobald diese Viertelstunde jetzt rum ist, fange ich sofort an und spiele weiter, weil jetzt die Woche, es kommen noch einige andere Spiele, die ich wirklich ausprobieren möchte. Also so sitze ich auch nicht da, aber ich würde jetzt auch nicht da sitzen und würde sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr, das weiterzuspielen. Ich hätte so Mittellust, noch weiter zu spielen. Und ich bereue auch nicht die 20 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, weil 20 Stunden für 20 Euro ist ein fairer Deal.
Hattest du denn zwischendrin den Effekt, wenn ein neuer Tag, also ein echter neuer Tag anbrach, dass du dich drauf gefreut hast, das weiterspielen zu können?
Das kommt halt immer drauf an, weil das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich so einen Leerlauftag habe, wenn ich so einen Tag habe, von dem ich weiß, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie eine neue, verbesserte Crafting-Station für irgendwas bauen, einen besseren Schmelzofen zum Beispiel. Und ich weiß jetzt heute, mein kleiner Ofen, den ich die ganze Zeit hatte, der braucht einfach heute den Tag noch, um irgendwie das Bronze einzuschmelzen. Ich will aber, so quasi der nächste dicke Progressionsschritt wäre aber ein besserer Ofen, in dem ich mehr Sachen und schneller und so weiter schmelzen kann. Und dann könnte ich dieses machen. Oh, und dann kriege ich vielleicht eine bessere Axt, und dann kriege ich dieses und jenes und so weiter. Dieser Tag, an dem ich weiß, okay, ich muss jetzt halt heute drauf warten, bis da drüben noch irgendwie die 5 Bronzebalken eingeschmolzen sind oder die 10. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich tingel jetzt mal irgendwie los, ich könnte mal in der Stadt gucken, ich labe einfach mal jeden an, kriege ich irgendwie einen Relationship-Punkt dazu und dann gehe ich noch ein bisschen Holz hacken und ach komm, ein paar Steine sammle ich auch noch auf. Weißt du, diese Tage sind halt so ein bisschen die gebrauchten Tage, würde ich sagen. Da fehlt halt einfach dem Spiel so ein bisschen eine bessere Verzahnung damit, dass ich halt sage, ich hätte heute eigentlich 10 Sachen, die ich machen will, ich kann aber nur 7 machen. Ich glaube, wenn ein Spiel das hinkriegt, das so funktioniert, dann funktioniert es am besten. Und das kriegt Porsche nicht immer hin, es hat eindeutig zu viel Leerlauf in der Hinsicht, weswegen ich sagen würde, das kommt sehr auf den Tag an. Es gab Tage, da habe ich gedacht, oh, und jetzt heute kann ich dies machen und heute kann ich endlich jenes machen. Oh, und dann kommt das noch. Und da gibt es auch noch vielleicht unterschiedliche Events, die stattfinden innerhalb der Spielwelt, die dann ganz cool sind. Sogar das Fischen hat halbwegs Spaß gemacht, weil es auch nicht nervig ist. Und dann gab es so ein Fishing-Event, da hat das ganze Dorf sich dann getroffen, um die Wette zu fischen. Und dann musst du halt in einer gewissen Zeit mehr Punkte beim Fischen machen als irgendwie andere Leute und dann kriegst du eine Belohnung. Das alles funktioniert ganz gut. Nur, es hat halt zu viele dieser Leerlauftage. Deswegen kommt es komplett auf den Tag an. Also wie im echten Leben eigentlich. Wo man ja auch nicht unbedingt jeden Tag morgens aufsteht und denkt, heute wird der beste Tag meines Lebens.
Okay. Ja, dann habe ich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon. Dann darfst du jetzt sozusagen den Damen und Herren, wie immer, den roten Teppich ausrollen.
Den roten Teppich ausrollen. Ja, den rollt man doch eigentlich am Eingang aus.
Ja, der ist ja auch meistens der Ausgang.
Ja, na gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann hoffe ich, dass Sie ein bisschen was mitgenommen haben bei dieser Viertelstunde zu My Time at Porsche. Wie Sie ja vielleicht schon gehört haben, kann ich es durchaus weiterempfehlen, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und wenn man auch wirklich die Sorte Spiel sucht, die eher ein bisschen zur Entspannung beiträgt, denn tatsächlich eine unfassbare Spieltiefe entfaltet. Denn eine Sache muss ich an der Stelle übrigens noch sagen. Das Spiel hat eine sehr schöne visuelle Repräsentation des Spielfortschritts. Dein Bauernhof beziehungsweise deine Werkstatt, ist ja eigentlich kein Bauernhof, deine Werkstatt, die wird wirklich sichtbar größer. Diese ganzen Crafting-Stationen, die du dorthin setzt, die sind auch ganz schön repräsentiert und da hinten läuft der Ofen auf Hochtouren und da vorne ist irgendwie das kleine Sägewerk, das du gebaut hast, vollständig am Sägen und hier hinten kann ich das Ganze noch erweitern und ich nehme an, im weiteren Spielverlauf, zumindest anhand der Bilder und alles, was ich auch schon gesehen habe, und da vorne sind meine Kühe und da vorne sind irgendwie meine Hühner. Also dein Fortschritt wird sehr, sehr schön innerhalb dieser Spielwelt repräsentiert, was auch sehr, sehr gut eben zu diesem etwas entspannenden, ich spiele das einfach mal gemütlich abends nach der Arbeit oder so, zu diesem Charme, der auch visuell von der restlichen Optik unterstützt wird, ganz gut passt. Deswegen, wer genau dieses Spiel sucht als Entspannungsspiel, quasi die Arbeit nach der Arbeit sozusagen, der hat es damit gar nicht schlecht getroffen. Damit soll es das jetzt aber gewesen sein mit My Time at Porsche. Wir hören uns bei einem unserer anderen Formate wieder. Wie immer vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid und bis zum nächsten Mal.